Erik schwamm in meinem Sog hinterher. Sein Blick wanderte in Zeitlupe durch den überfüllten Raum. Die Leute in den ersten Reihen glotzten uns unverhohlen an. Auf allen Tischen lagen Flyer mit seinem Foto, und dieses schmale, weiße, schlecht rasierte Dichterkinn hatte ohne Zweifel Wiedererkennungswert. Die Band legte extra für uns noch eine Schippe drauf. Die Trompete des afroamerikanischen Bandleaders vermischte sich mit dem Zigarettenqualm aus den Lungen der Literaturstudenten. Erik hatte recht, dieser Haufen erwartete heute Abend Wunderdinge. »Ich habe es geahnt«, schrie er mir ins Ohr. Ich zog ihm den Mantel aus und drückte ihn auf einen Hocker an der Bar. Da kam auch schon die Veranstalterin auf uns zu. Sie balancierte ein großes Holzbrett mit drei Kräuterschnäpsen durch die Menge und knallte es vor uns auf die Theke. Erik warf mir einen skeptischen Blick zu. Ich zuckte hilflos mit den Schultern und kippte den Kopf in den Nacken. »Was für ein Teufelszeug!« »Altes Familiengeheimnis«, lächelte sie. Knallrote Lippen, rabenschwarze Spitze. Ich trat einen Schritt zurück und stellte fest, dass sie ein imposantes Weib war. Sie wollte sofort nachschenken, doch Erik hob dankend die Hand. »Ihre Lippen«, flüsterte er irritiert, als sie zwischen den Tischen verschwunden war. »Ja, Wahnsinn!« Ich überließ ihn einen Moment sich selbst und kämpfte mich an die Bühne vor. Dort stieg der Trompeter gerade aus dem Nebel hervor wie ein Geist. Es hatte was von San Francisco in den 50ern, von Gründungslegende, und es klang, wie ich mir das Amerika der Beat Generation vorstellte. Schräg, laut und zugleich um drei Ecken entfernt. Alles lief irgendwie auf einer anderen Spur, aber man durfte sich nicht täuschen lassen. Die Leute im Saal waren voll da. Als ich zurückkam, hatte Erik den Pullover ausgezogen und trug nur noch sein Unterhemd. Der Trompeter blies sich zunehmend in Ekstase. Es gab keinen Zweifel mehr. Sie hatten uns in einer anderen Zeit aufgelauert. Die Leute wurden hitziger. Sie rochen Eriks Angst. Ich stellte mir vor, wie sie Kerouac und Ginsberg zwangen, sich in Gladiatorenmanier gegenseitig zu zerfleischen. Erik rutschte auf dem Hocker hin und her und rauchte eine nach der anderen. »Meine Texte sind viel zu brav!« Ich versuchte ihn zu beruhigen, wurde aber selbst immer nervöser. Um nichts in der Welt hätte ich in seine Haut stecken wollen. Sie konnten dir 10-mal sagen, dass du der Beste warst. All die Komplimente bedeuteten nichts mehr, wenn du, der hungrigen Meute gegenüberstehend, dir nicht mehr sicher warst, ob du eine Kuhhälfte im Gepäck hattest oder bloß ein kleines Stückchen Wurst. Schließlich versuchte ich, die Veranstalterin ausfindig zu machen, um sie zu bitten, vorab ein paar warme Worte zu sprechen. Weißbierfässer eierten von links nach rechts. Ein dicker Mann mit einem nahezu ebenso dicken Schnurrbart rief uns zu, wir seien in 10 Minuten dran, was Erik endgültig aus der Bahn warf. Ich verfrachtete die Sporttasche mit den Büchern unter seinen Hocker und schob ihn sachte in Richtung der Toiletten. Das Publikum brach indes die Verschanzung auf. Es machte sich bereit für einen offenen Kampf. Erik war kalkweiß, als er wiederkam. In seiner Rechten flatterten ein paar lose Blätter Klopapier. Mir schwante Böses. Ich sah schon die Schlagzeile von morgen. Dichter scheißt sich vor Angst in die Hose. Unwahrscheinlich, dass das die Auflage steigern würde. Der DJ legte für den Weg zur Bühne eine alte Funknummer auf. Erik drehte sich noch einmal zu mir um. Ich fühlte mich wie eine Mutter, die ihr Kind zum ersten Mal alleine zur Schule gehen ließ, obwohl beide wussten, dass ihm unterwegs die Schwererziehbaren auflauerten. Als er das schwere Podest erklomm, hatte ich endgültig das Gefühl, mich vor ihn werfen zu müssen. Die Musiker lachten und zogen Grimassen. Mit übertriebenem Großmut räumten sie schließlich die Bühne und zogen mit ihren Groupies an drei Ecktische, an denen sich sogleich diese lautstarke, ungefilterte Fröhlichkeit ausbreitete, die jede Lesung torpedierte. Obendrein pumpte der DJ immer noch Bässe gegen die Decke, dass die Kerzen in den Kronleuchtern zitterten. Eriks Miene verdunkelte sich. Das Zeitloch hatte ihn verschluckt, irgendwo zwischen den 50ern und 70ern, und weigerte sich standhaft, wieder Gegenwart zu werden. Doch dann geschah das Wunder. Erik stellte sich auf die Zehenspitzen und schrie nach Bier. Er schrie, als wäre es das Letzte, was er sich in diesem Leben vorgenommen hatte. Der Wirt stürzte zur Bühne und wuchtete den Krug auf Augenhöhe. Erik leerte ihn bis zur Hälfte und knallte seine flache Hand mit den Klopapierfetzen mit einer solchen Kraft auf die Holzplatte, dass ich fürchtete, er habe sich alle Finger gebrochen. Ich fragte mich spontan, ob er wieder Pillen eingeschmissen hatte und wenn ja, welche. Erik atmete einmal kurz durch und startete mit einem gewagten Zehnzeiler, in dem er Musik als vorgeschobenen Gefühlsausbruch entlarvte. Sofort im Anschluss schob er zwei erotische Momentaufnahmen hinterher. Er sagte keinmal das Wort Ficken, aber die linke Gehirnhälfte des Raumes ging schmachtend in die Knie. Die folgende Viertelstunde bestritt er mit Texten, die mir völlig fremd waren. Ich fragte mich, wie das möglich war. Entweder hatte er seit den letzten Auftritten neue Sachen geschrieben, oder aber, was wahrscheinlicher war, er hatte sich in den letzten 10 Minuten auf dem Klo den Stöpsel rausgezogen und in doppelter Geschwindigkeit mitgeteilt. Sein Auftritt war wie ein unerwartetes Sommergewitter. Unfassbar, wie er alles, was seit unserer Ankunft passiert war, nicht nur wahrgenommen, sondern regelrecht auf die Spitze getrieben hatte. Kein Gesicht, das ihm entgangen war, keine Reaktion, die er nicht gedeutet hatte. An den Ecktischen war endgültig Ruhe eingekehrt. Erik feuerte eine Zeile nach der anderen heraus. Es war fast abartig, wie sicher er sein Programm konsequent verließ und im ganzen Raum einen Maulkorb verpasste. Am Ende erschuf er aus dem Stegreif rhythmische Wort-Klang-Kombinationen als eine Art Reminiszenz an die alten Beat-Poeten. Vielleicht wollte er mir damit nur einen Gefallen tun, vielleicht bewies es aber auch einmal mehr, dass wir die Dinge ähnlich wahrnahmen. Meinetwegen hatten wir, wie Erik sagte, alle ein autarkes Gehirn, in das kein anderer reingucken konnte, doch er und ich tauchten in denselben Ozean und atmeten aus einer Lunge. Boom, da boom, da ba boom, da boom, za. Nach etwas mehr als einer halben Stunde, viel früher als geplant, hörte er plötzlich auf. Doch anstatt seinen Unmut kundzutun, sprang München auf. Die Band applaudierte, zwei Typen reckten sich ihm förmlich entgegen, als er an ihrem Tisch vorbeimarschierte. Erik verließ den Raum, ohne sich noch einmal umzudrehen. Er hatte reagiert.